ARD Sounds.
Strom geht klimafreundlicher mit Solar- oder Windenergie. Autofahren geht auch mit Elektroantrieb. Aber wie geht Fliegen klimafreundlicher? Fliegen gilt als besonders klimaschädlich. Nicht nur, weil viele Tonnen CO2 in den Himmel geblasen werden, sondern auch wegen der Kondensstreifen. Judith Kösters aus der ARD-Klimaredaktion beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und sie erzählt, wie man schon mit kleinsten Anpassungen extrem viel fürs Klima tun könnte. Warum aber trotzdem nicht viel passiert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Montag, der 13. April. Hi Judith, wie schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir reden ja heute über diese Kondensstreifen am Himmel. Und ich finde, also für mich ist es so, wenn ich in den Himmel gucke und da fliegt so ein Flugzeug entlang und man sieht diesen Streifen, das hat irgendwie was total Beruhigendes. Dabei sind die ja aber auch bedrohlich. Was ist eigentlich das Problem an diesen weißen Streifen hinter den Flugzeugen, an diesen Kondensstreifen?
Ich finde die auch sehr friedlich, so nette Wolken. Und die allermeisten, die man sieht, sind auch nicht klimabedrohlich. Also was man so beim Spazierengehen am schönen Wetterhimmel sieht, wenn man da guckt, dann entwickelt sich ja so ein Kondensstreifen direkt hinter dem Flugzeug und dann unterhält man sich kurz und eine Minute später ist der auch eigentlich an der Stelle schon wieder weg. Und das ist bei einem großen Teil von Kondensstreifen so. Problematisch sind die Kondensstreifen hinter Flugzeugen, die in hohen Höhen, wo es sehr kalt ist und die Luft sehr feucht ist, entstehen. Denn die gehen nicht nach wenigen Minuten wieder weg. Die bleiben viele Stunden, bis zu 18, 24 Stunden. Und die haben eine Wirkung aufs Klima.
Also das Fliegen schädlich fürs Klima ist, das wissen wir ja. Also das hat ja vor allem auch mit dem Verbrennen von Kerosin zu tun und dadurch gerät eine Menge CO2 in die Atmosphäre. Diese Kondensstreifen, die sind aber zusätzlich schädlich, on top quasi noch, oder?
Ja, die sind on top schädlich. Das ist eigentlich ganz interessant. Wir reden relativ viel, also wenn man sich mit Klima beschäftigt, ja, über die Klimaschädlichkeit vom Fliegen. Aber eigentlich hat man da, würde ich sagen, immer nur das CO2 im Kopf, das da halt entsteht, genauso wie beim Autofahren, nur halt mehr. Und dass eben diese Treibhauswirkung hat, hat man ja schon mal gehört, Treibhauseffekt, das CO2 in der Luft, sorgt dafür, dass zwar Strahlen von der Sonne durchkommen, aber die zurückstrahlen von der Erde, eher in der Erdatmosphäre bleiben, was die Erde aufheizt. So, das ist ja so das Grundproblem. Und die Kondensstreifen können tatsächlich grundsätzlich auch eine ähnliche Wirkung haben. Und die haben dann punktuell sogar an dem Tag, wo sie da sind, eine vielfache Wirkung von dem CO2. Das CO2 bleibt dafür viel, viel länger und ist dafür länger schädlich. Insofern kann man es nicht direkt gegenrechnen, aber natürlich haben Klimaforscherinnen und Forscher dann so Metriken entwickelt, wie man damit umgeht, den Erwärmungseffekt sozusagen vergleichbar zu machen und zu berechnen. Und da kommt raus, das ist sehr wahrscheinlich mindestens genauso schädlich in der Summe betrachtet wie das CO2, was beim Fliegen ausgestoßen wird.
Okay, das ist ja offenbar ziemlich viel, was diese Kondensstreifen ausmachen. Aber lass uns doch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und ein bisschen Sendung mit der Maus machen. Wie entsteht so ein Kondensstreifen überhaupt?
Der entsteht in diesen sehr kalten, sehr feuchten Regionen, wo dann durch das Flugzeug Rußpartikel reinkommen, die bei dem Kerosinverbrennen entstehen. Und diese Rußpartikel sind insofern total wichtig für die Eiswolkenbildung, weil damit die Wolken sich bilden können, braucht es so einen Kristallisationskern. Die brauchen irgendwas, wo sich diese Eiskristalle anfangen können zu bilden. Und wenn dann ein Flugzeug durchfliegt, dann liefert das erstens noch mehr Wasserdampf in seinem Abgasstrom und aber viele feine Rußpartikel. Und das ist dann der perfekte Mix, damit sich da die Wassermoleküle dran setzen und kleine Eiskristalle und dann bis hin zu riesige Eiswolken.
Also ein Kondensstreifen ist quasi wie eine Wolke?
Ja, im Prinzip ja.
Okay, sieht ja auch so aus.
Genau, sieht auch so aus. Und Wolken überhaupt sind das, was das Allerschwerste zu erforschen ist in der ganzen Atmosphärenforschung, Klimaforschung. Da gibt es die ganzen Unsicherheiten überhaupt, wenn man sagt, wie viel Grad Erwärmung werden wir denn haben in 10 oder 20 oder 30 Jahren. Da gibt es ja immer so Unsicherheitsbandbreiten und die kommen ganz viel durch die Wolken zustande, weil Wasserdampf in der Atmosphäre so die größte Unbekannte ist. Das CO2 ist da eigentlich im Vergleich gut einzuschätzen. Und das ist eben auch bei den Kondensstreifen so. Das ist gar nicht so leicht zu berechnen.
Du hast ja schon gesagt, dass manche von diesen Kondensstreifen, dass die sofort wieder verschwinden und andere länger bleiben. Womit hängt das zusammen?
Das hängt damit zusammen, dass diese Eiswolken, bestimmte Arten Eiswolken, die bleiben einfach besonders lange. Wenn Flugzeuge durch sogenannte eisübersättigte Gebiete durchfliegen, so nennen das Physikerinnen und Physiker, also Luftgebiete, die sehr, sehr kalt und sehr, sehr feucht sind. Und zwar so, dass wenn ein Flugzeug durchfliegt, dadurch, durch diesen Abgasstrom, Eiswolken entstehen können, die dann sehr langlebig sind, also viele Stunden bleiben und diese starke Erwärmungswirkung haben. Das passiert typischerweise besonders häufig in den Abendstunden und nachts. Es passiert in Herbst- und Winternächten mehr als im Sommer und Frühling. Und es gibt auch Gebiete, wo es besonders häufig auftritt, über dem Nordatlantik zum Beispiel. Also Nordatlantikflüge verursachen teilweise besonders viele Kondensstreifen. Das heißt auch, es sind wenige Prozent der Flüge, 2 bis 3% der Flüge nur, sind für 80% der Kondensstreifenwirkung verantwortlich. Aber prinzipiell können diese Gebiete überall auftreten. Die sind typischerweise recht groß, hunderte Kilometer. Das heißt, die Idee wäre, wenn ich da gar nicht erst reinfliege in dieses Gebiet, dann hätte ich schon einen sehr großen Klimaschaden vermieden. Atmosphärenphysikerinnen und Physiker sagen, man kann die insofern recht gut umfliegen. Man muss da gar nicht hunderte Kilometer um ein Wettergebiet rumfliegen, weil die Gebiete, in denen die Kondensstreifen typischerweise entstehen, die auch Wetterprognosen vorhersagen können, die sind zwar oft sehr groß von der Ausdehnung, hunderte Kilometer, aber die sind typischerweise flach. Also vielleicht nur 500 Meter oder 1000 Meter hoch. Das heißt, man kann als ein Flugzeug, was ja so normalerweise zwischen 9.000 und 12.000 Meter fliegt, ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer fliegen und hat dann diese Kondensstreifenwirkung im Idealfall gar nicht und natürlich kaum mehr Treibstoffverbrauch. Ne? Einfach einmal Gas geben und eine Stufe höher fliegen und wenn das Wettergebiet, das Kondensstreifengebiet rum ist, das Potenzielle einmal wieder die 1.000 Meter runter. Das wäre so der Idealfall.
Das klingt ja super.
Das klingt super. Ne? Ich hatte im Rahmen der Recherche mehrfach diese Momente, wo ich gedacht habe, Moment, das kann ja alles nicht sein. Wir reden die ganze Zeit über dieses Klimathema und da ist dieser Riesenhebel und warum wird der nicht längst genutzt und warum habe ich davon bisher selbst noch so wenig gehört, obwohl ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste wenig über die Größenordnung und über die Möglichkeiten, das zu umfliegen. Das ist schon enorm.
Und was wird aus dieser Erkenntnis jetzt gemacht?
Also man muss vielleicht dazu sagen, diese Erkenntnisse sind noch relativ jung. Also die wissenschaftlichen Papers, die wirklich mal die Größenordnung festgestellt haben, die sind jetzt erst wenige Jahre alt. Ein Paper, auf das man sich immer bezieht, ist von 2021, was nochmal dieses Verhältnis, wie schädlich sind die im Vergleich zu CO2 in der Luftfahrt, so wirklich besser eingegrenzt hat. Ein anderes Paper ist von 2024, eine Veröffentlichung. Also das sind wirklich ganz neue Erkenntnisse. Deswegen ist auch einfach das eine Sache von, das braucht seine Zeit jetzt in die Praxis. Tatsächlich macht man jetzt Versuche. Also es gab 2024, das war einer der größten Versuche in Europa, ein 100-Flüge-Versuch hieß das. Das war maßgeblich vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit initiiert und vor allem wissenschaftlich begleitet. Da haben verschiedene Fluggesellschaften mitgemacht. Lufthansa, TUI, Condor, DHL, die ja viele Frachtflüge machen, was auch einen großen Anteil der Flüge natürlich ausmacht. Und die haben eben zusammen 100 Flüge, also pro beteiligter Airline 25 Flüge, mal gezielt umgeleitet. Wissenschaftlich begleitet, genau vorher abgesprochen mit allem, was da dran hängt an Flugsicherungen, die man einbinden muss. Das wird sehr komplex, aber man kann es machen. Und dann gab es von TUI, die haben nochmal was anderes gemacht und haben 2025 gesagt, lass uns doch mal probieren, was passiert, wenn wir nicht nur einzelne Flüge rauspicken, wo wir sagen, wir machen jetzt zur wissenschaftlichen Forschung und um es mal rauszufinden, hier mal eine andere Route, sondern wir versuchen das zu machen bei allen Flügen, die ab deutschen Flughäfen losfliegen in einer Woche von der Airline TUI, wenn es Sinn macht und möglich ist. Und das haben die 2025 zweimal je eine Woche gemacht, im Februar und im Sommer, und haben eben geguckt, da ging es eher drum auch, was sind denn so die umsetzungstechnischen und praktischen Sachen? Wem muss ich denn wann da überhaupt Bescheid sagen und mit wem muss ich wie kommunizieren und erklären, was wir da eigentlich machen? Weil es nicht die Regel ist.
Mich beschäftigt das. Ich sehe da meine Verantwortung.
Ich habe gesprochen mit einem Piloten, Toni Schweigert heißt der, der selbst angefangen hat, sich für dieses Thema zu interessieren.
Ich war ganz ehrlich extrem überrascht, weil dieses Phänomen, dass diese harmlosen weißen Streifen nun plötzlich doch eine Klimawirkung haben könnten und dass man mit dem modernen Stand der Technik aber auch da gute Vorhersagemodelle schaffen konnte und sich jetzt darüber Gedanken machen kann, wie kann man das denn jetzt eigentlich vermeiden? Und das fand ich war zum einen eine wahnsinnige Erkenntnis und hat dann aber auch direkt den Ehrgeiz geweckt, da aktiv mitzuwirken.
Und der hat jetzt seit mehreren Jahren einen zweigeteilten Job bei der Airline. Er ist Pilot zu drei Vierteln und zu einem Viertel ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter und bereitet diese Experimente, diese Testflüge oder Testwochen mit vor und fliegt dann aber auch die Maschinen.
Was wir hier gesehen haben, war die Chance, hier mit einem relativ großen Hebel bei kleinem Einsatz eine große Klimawirkung zu haben. Und die untersuchen wir.
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie werden grundsätzlich Flugrouten geplant und wie haben die das jetzt bei dieser Testwoche geplant?
Grundsätzlich berechnen die Airlines ihre Flugrouten. Die wissen, wir wollen da und dahin. Das ist die Wettervorhersage. Das und das müssen wir alles von Aufsichtsbehörde wegen dabei beachten. Sowas wie Lärmschutz an Flughäfen kommt ja auch alles da rein. Oder ist irgendwo auf der Welt Krieg und wir müssen anders fliegen, weil da ein Luftraum gesperrt ist. Und diese ganzen Überlegungen gehen alle rein in diese Flugroutenplanung und das findet Stunden bis Tage vor dem Flug statt. Und dann wird dieser Flugplan übermittelt an die Flugsicherung und die sagt dann, okay, können wir so machen oder das und das passt da nicht, bitte passt das noch an. Und dann ist dieser Flugplan die Basis, auf die sich die Flugsicherung dann geeinigt hat mit einer Airline. Und dann ist das die Basis, auf der dann auch während des Fluges ab dem Start halt Cockpit und Flugsicherung, also Fluglotsen, kommunizieren. Das ist dann der Fahrplan, von dem man immer noch abweichen kann, weil die Wettervorhersage sich ändert, weil es Gewitterwarnungen gibt, weil was auch immer. Die sind dann schon auch im Kontakt und passen an, wo nötig.
Wie können dann Airlines Routen planen, wenn sie eben die Vermeidung von Kondensstreifen mit einbeziehen wollen?
Bei der ganz normalen Routenplanung muss ich natürlich auch die Wettervorhersage vor allem angucken, um die Flugroute zu planen. Und da muss ich jetzt eben noch genauer drauf gucken und schauen, was sagen denn die Wettermodelle in Sachen Kondensstreifengebiete?
Denn auf Grundlage des Wetterberichtes kann das Modell die Vorhersage treffen, ob die Wahrscheinlichkeit für die Kondensstreifen besteht oder nicht.
Wo können sich eben diese typischen sehr feuchten, sehr kalten Gebiete entwickeln, die diese Eiswolkengefahr und damit Kondensstreifen Klimawirkungsgefahr hervorrufen?
Bei dieser Testwoche, bei der der Pilot Toni Schweigert mit dabei war, wie lief das da ab?
Die haben dann sich morgens zusammengesetzt, der hat mir das erzählt.
Also eine der ersten Flüge war tatsächlich so, dass wir im Team uns morgens die Großwetterlage betrachtet haben. Das Flugplanungstool hat uns dann Vorschläge gemacht, wie wir das umgehen könnten. Und das war hauptsächlich eine relativ kleine Änderung der Flughöhen.
Und dann hat man gesagt, super, geben wir die geänderte Flugplanung hier ein, sprechen das alles ab, ist losgeflogen. Und dann hat es aber nicht funktioniert.
Und genau an dem Punkt, an dem wir hätten steigen müssen, konnten wir nicht, weil ein anderer Flieger direkt über uns war und diese Flughöhe quasi blockiert hat. Und wir mussten so lange warten, bis wir den nötigen Sicherheitsabstand zu diesem Flugzeug einhalten konnten. um dann erst steigen zu können. Und im Nachgang dieses Fluges hat sich dann gezeigt, dass wir tatsächlich auf diesem kurzen Stück einen wärmenden Kondensstreifen gebildet haben, den wir eigentlich hätten gerne vermeiden wollen. Was uns aber gezeigt hat, wie gut diese Vorhersagemodelle derzeit sind und auch die Flugplanungsmodelle, die uns in dem Moment ja geholfen hätten, das zu vermeiden.
Und gab es aber auch Routen, auf denen das geklappt hat?
Ja, es hat wohl bei vielen auch geklappt. Was Toni Schweigert da auch immer wieder festgestellt hat, ist eben, dass das sozusagen kulturell bei den Piloten und in der Luftfahrt überhaupt nicht verankert ist.
Normalerweise, und das ist das, was wir als Pilotinnen und Piloten gelernt haben, ist, das Flugzeug so früh wie möglich auf seine ideale Flughöhe zu bringen, da, wo er am effizientesten fliegen kann. Flugzeuge sind dafür gebaut, in großer Höhe schnell fliegen zu können und dabei den minimalsten Treibstoffverbrauch zu haben. Und das war das Paradigma, nachdem wir jahrelang geflogen sind. Und jetzt kommt plötzlich ein Flugplan, der sagt, die optimale Höhe ist ein bisschen höher, aber es ist jetzt fürs Klima besser, eine kurze Zeit ein bisschen tiefer zu fliegen.
Das heißt, er hat gesagt, da kamen immer wieder Rückfragen bis hin zur Co-Pilotin, die neben ihm saß. Warum machen wir das jetzt nochmal? Und dann auch Rückfragen von den Fluglotsen. Man durchfliegt, wenn man von Deutschland nach Teneriffa fliegt, Dutzende verschiedene Flugsicherungsgebiete, sodass man immer wieder mit anderen Fluglotsen zu tun hat aus anderen Ländern.
Die haben uns dann gefragt, warum macht ihr das so? Warum wollt ihr denn jetzt hier diese Abkürzung, die ich euch gerade anbieten kann, weil der Weg ist gerade frei. Warum wollt ihr die gar nicht annehmen? Warum wollt ihr nicht auf die Höhe steigen, auf die ihr sonst immer steigt? Und wenn es die Möglichkeit gegeben hat, wenn gerade Ruhe auf dem Funkverkehr war und gesagt, ja, wir machen solche Vermeidungsflüge, wir sind hier in diesem wissenschaftlichen Auftrag. Und da gab es interessante Phänomene, dass teilweise die Personen davon sogar schon gehört hatten. Die wussten das. Die fanden das selbst total spannend, haben das dann dem nächsten Kollegen auch weiter mitgeteilt, in das nächste Gebiet, in das wir geflogen sind.
Also manchmal klappt es mit dem Ausweichen auf eine andere Flughöhe, aber eben nicht immer. Und es gibt, hast du gesagt, immer noch ziemlich viel Unwissen und Hürden. Wie viele erfolgreiche Testflüge während dieser 2 Testwochen waren es am Ende?
Nicht ganz so viele, wie sie sich gewünscht hätten, weil die Wetterbedingungen dann in der Woche nicht ganz so waren, dass so viel ging, aber immerhin 84. Und das waren über 300 Flüge und von denen haben sie dann am Ende 84 klimaoptimiert fliegen lassen. Nach den Tests haben sie dann einmal eben geschaut, wie lief das praktisch, was waren so die Hürden, wie muss man wen informieren, haben da dazu gelernt und haben natürlich zweitens auch geschaut, haben wir denn da jetzt was eingespart an Erwärmungswirkung.
Und was sagt TUI da?
Das Ergebnis war, dass über 15.000 Tonnen CO2-Äquivalente an Klimaerwärmungswirkung eingespart wurden. Also man berechnet dann die Wirkung von Kondensstreifen um sozusagen welcher CO2-Menge, die das Klima erwärmt, entspricht es denn? Und das waren eben 15.000 Tonnen etwa. 15.000 Tonnen, das ist in etwa das, was so ein kleines Dorf im ganzen Jahr an CO2 ausstößt. Und dafür haben sie, sagt TUI, nur 60 Tonnen CO2 durch das zusätzliche Kerosin mehr verursacht. Also 15.000 Tonnen gespart, 60 Tonnen mehr verursacht. Das ist von der Bilanz natürlich klar, positiv unterm Strich. Und auch da war die zusätzliche Flugzeit sowas wie wenige Minuten. Und auch bei den Auswertungen, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht hat, bei diesen 25 TUI-Flügen im Rahmen von diesem 100-Flüge-Testprogramm, da kam auch raus, dass die Kondensstreifenwirkung um 67% gesenkt werden konnte bei diesen 25 Flügen. Und das bei weniger als 2% zusätzlichem Kerosinverbrauch und weniger als 2 Minuten im Schnitt zusätzlicher Flugzeit.
Aber das klingt ja grundsätzlich jetzt erstmal nach einem vielversprechenden Ansatz, diese Kondensstreifengebiete, sag ich mal, zu umfliegen. Wird es denn jetzt nach diesem Test auch umgesetzt?
Ich würde gerne sagen, ja, 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 aber leider praktisch noch gar nicht. Also, weil es sich nicht rechnet, weil selbst die Airlines wie TUI, die sagen, wir wollen das eigentlich machen, wir wollen zumindest helfen, da jetzt weiter zu forschen und weiterzukommen und wir machen es mal eine Woche lang, selbst die sind total weit davon weg, das regulär in ihrem Flugbetrieb zu operationalisieren und die Flüge wirklich standardmäßig Kondensstreifen optimiert fliegen zu lassen, weil eben diese etwas längeren Flugrouten, etwas mehr Kerosinverbrauch, etwas mehr Zeit, alle sich in der Kostenbilanz negativ niederschlagen und dieser große positive Klimanutzen eben faktisch finanziell in der Bilanz nicht vorkommt.
Also die Fluggesellschaften setzen es nicht um, weil es einfach zu teuer ist.
Genau. Es ist zwar nicht sehr teuer, aber natürlich beeinflusst es die Marge. Und dann mache ich es nicht. Da ist natürlich harter Wettbewerb in der Flugbranche. Deswegen sagen zwar in der Flugbranche auch welche, wir würden das gern machen, aber dazu brauchen wir klare Vorgaben, brauchen wir einheitliche, klare Regulierung, die uns sagt, so und so machen wir das jetzt standardmäßig und dann machen wir das auch alle. Aber wir alleine als Airline können doch da jetzt nicht vorpreschen.
Könnte man das nicht eigentlich auch politisch steuern? Also könnten nicht Staaten Airlines dazu verpflichten, das mit in die Routenplanung mit aufzunehmen?
Also im Gespräch ist das auf jeden Fall und auch in der Planung in Brüssel. Also das wäre ja was, was man auf EU-Ebene regeln würde, denn CO2-Emissionen werden ja auch durch den europäischen Emissionshandel jetzt schon reguliert. Und europäische Airlines müssen für ihr CO2, was sie ausstoßen, ja auch schon Zertifikate kaufen. Also das CO2 verursacht tatsächlich schon Kosten in einem gewissen Rahmen. Und man könnte theoretisch sagen, das machen wir mit den Kondensstreifen jetzt auch so. Und es gibt Anfänge, dass man zumindest gewisse Daten nach Brüssel jetzt melden muss als Airline, sodass man zumindest mal so einen Überblick kriegt, wer fliegt denn da, wie viel Kondensstreifen entstehen da, wie groß ist die Wirkung. Da wird drüber geredet, aber es gibt noch keine konkrete Umsetzung und es gibt auch Lobbyarbeit dagegen. Also die Fluggesellschaften und ihre Verbände bremsen, wollen auf keinen Fall zu viel Bürokratie, sagen, ihr müsst gucken, dass das praxistauglich ist und es wirft ganz schön viel um, wie wir alles bisher regeln und jetzt mal langsam und nicht alles auf einmal. Diese Gemengelage sorgt dafür, dass es jetzt nicht ganz so schnell vorangeht.
Was müsste denn passieren, damit das flächendeckend umgesetzt wird? Welche Anreize könnte man da schaffen?
Die härteste Regulierung, würde ich sagen, wäre, wenn man sagen würde, wir zählen die Kondensstreifen genauso wie das CO2. Wir rechnen das sozusagen um, welcher CO2-Wirkung entspricht das? Und dann wird die gleiche Zahl an Emissionszertifikaten fällig und damit die gleichen Kosten. Und damit hätte man einen Anreiz, die Kondensstreifengebiete zu umfliegen. Es gäbe auch softere Varianten, die werden auch vorgeschlagen. Und da steht dann im Raum sowas wie positive Anreize, also sozusagen eher die Karotte als die Peitsche. Also sowas wie, wenn ihr die Kondensstreifenvermeidung nachweist, dann habt ihr andere Vorteile, dann kriegt ihr einen gewissen Rabatt bei den CO2-Zertifikaten, die ihr für den CO2-Ausstoß erwerben müsst. Also solche Überlegungen stehen da im Raum.
Ich frage mich, also wenn man so im Flugzeug sitzt, dann kommen da ja manchmal diese Filmchen auf den Bildschirmen, die da sind. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass dann eine Airline sagt, oh, die Zukunft des Fliegens, so passen wir das Fliegen der Klimakrise an, unsere Ideen für die Zukunft. Und dann denke ich immer, was kommt denn da jetzt? Kommt da jetzt die große Idee? Und dann kommt so ein bisschen, ah ja, wir trennen den Müll. Auch wichtig. Aber hier haben doch die Airlines einen Hebel. Die sind doch jetzt gefragt, oder?
Ich stelle mir auch selbst die Frage, ist es nicht PR-technisch für die Airlines klug, das Thema größer zu machen? Weil man ja weiß, die Passagiere wissen selbst, dass Fliegen ein Problem ist, haben selbst vielleicht auch teilweise ein schlechtes Gewissen. Und dann zu sagen, wenn ihr in den Urlaub fliegen wollt, fliegt doch mit uns, weil wir achten wenigstens auf das Thema Kondensstreifen. Das wäre ja ein Verkaufsargument, so als Airline. Ich glaube, das Thema ist noch zu unbekannt dafür und man braucht viel zu lange, blöd gesagt, um das Problem erstmal zu verstehen und anzuerkennen, als dass man schon die große Lösung jetzt werbemäßig verkaufen könnte. Aber das ist natürlich auch was sich ändern könnte. Also ich bin gespannt, ob und welche Airline in den nächsten Jahren da vielleicht tatsächlich drauf springt, das auch offensiv sozusagen öffentlich zu vermarkten. Wir machen da was.
Aber wichtig wäre das ja schon aus Klimasicht, oder?
Total wichtig. Vor allem, weil es so wenig Alternativhebel gibt, was den Flugverkehr angeht. Eigentlich muss man ja im Vergleich sagen, in allen anderen Bereichen, die sozusagen das Klimaproblem ausmachen, um jetzt mal ein bisschen auszuholen, haben wir Antworten. Wir wissen, wie wir den Verkehr CO2-neutral hinkriegen. Stichwort E-Autos. Wir wissen, wie wir Strom CO2-neutral erzeugen, Sonne, Wind, das ist inzwischen sogar viel billiger als andere Energieformen in den allermeisten Fällen auf der Welt. Da geht's voran. Und im Flugverkehr, da gibt's wirklich eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts, was man so jetzt oder nächstes Jahr machen könnte. Das CO2 beim Fliegen kriegt man jetzt nicht weg. Es gibt zwar diese alternativen Kraftstoffe, die man aus Pflanzen gewinnt oder aus altem Öl, aber das kann selbst im besten Fall ein kleiner Prozentanteil von dem Flugkerosin sein, was man so braucht. Das heißt, es ermöglicht uns überhaupt nicht in dem Maßstab zu fliegen, wie wir es jetzt tun. Dann gibt es die Hoffnung auf E-Fuels. Das ist was, was, wenn es gut läuft, in den 2040er Jahren, vielleicht eher 2050ern kommt. Da wollen wir aber ja eigentlich schon klimaneutral sein. Also das geht auch nicht zusammen. Und deswegen finde ich dieses Kondensstreifenthema so wichtig, weil das in diesem total schwer zu knackenden Bereich Luftfahrt und Klima ein entscheidender Hebel ist und wirklich großen Einfluss haben kann. Was nichts dran ändert, dass der Rest bleibt, ne, dass die CO2-Emissionen bleiben und das Nichtfliegen immer noch das Beste fürs Klima ist.
Vielen, vielen Dank, Judith.
Gerne.
Judith Kösters aus der ARD-Klimaredaktion hat sich intensiv mit Kondensstreifen und Flugverkehr beschäftigt. Wenn ihr dann noch tiefer in das Thema eintauchen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast ARD-Klima-Update. Da erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen. Und das Ganze mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Vom Problem zur Perspektive. Und da gibt es aktuell auch eine Folge von Judith und die heißt Kondensstreifen, Umwegfliegen, Klimaschützen in ARD Sounds. Den Link dazu, den stellen wir euch in die Shownotes und dort findet ihr auch eine weitere spannende 11KM-Folge über den Deutschen Klimafonds. Die heißt Deutscher Klimafonds, viel Geld, wenig Klimaschutz. Hört da doch gerne mal rein. Autorin dieser Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Laura Picerno, Christine Frey, Lorenz Kersten und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns.